Hallo, Till Ottlitz hier. Heute erzählen wir Ihnen eine tragische Liebesgeschichte. Und gleichzeitig ist es die Geschichte von zwei großen Revolutionären, Rudi und Gretchen Dutschke. Während er zu einer Ikone der 68er wurde, zu einer Art deutschem Che Guevara, wissen viele von uns über sie immer noch viel zu wenig. Dabei ist Gretchen Dutschke Klotz eine Buchautorin und Theologin, eine Chronistin der 68er-Bewegung und eine faszinierende Persönlichkeit. Am 3. März ist sie 80 Jahre alt geworden. 2018, zum 50. Jahrestag der 68er-Revolte, hat unser Autor Thomas Palzer mit ihr einen Spaziergang durch Berlin gemacht, zu Schauplätzen ihres bewegten Lebens.
Es wird keine deutsche Revolution geben. Es wird aber einen weltweiten Prozess der Emanzipation in einem langen Sinne geben.
Hinsetzen! Mit seinem Sohn lässt sich Rudi Dutschke sehr gern fotografieren. Er hat keine revolutionären Hemmungen, sich dann als bürgerlich normaler, zärtlicher Familienvater zu zeigen.
Ich lebe mit Gretchen Klotz, einer Amerikanerin, zusammen. Verheiratet sind wir auch. Sie studiert Theologie und schreibt eine Magisterarbeit über revolutionäre Tendenzen im Urchristentum.
Sein letztes Domizil ist ein möblierter Raum am Cosimer Platz in der Nähe des Friedrich-Wilhelm-Platzes in West-Berlin. Im Hausflur steht, mit roter Schrift an die Wand geschmiert, Vergaß Dutschke. Und am Türschild Gretchen Dutschke 4 bis 5 Mal klingeln.
Also dieses Haus, wo Rudi wohnte, das war so ein Einfamilienhaus, aber die oben Zimmer hatten die Leute vermietet an Studenten. Also ein war Rudi und dann waren zwei andere junge Männer. Das war so damals, dass wenn Männer und Frauen gemeinsam in einem Zimmer mit geschlossenen Tür, ja, das war verboten. Also die Leute, die das Haus besitzt, hätten ins Gefängnis kommen können, wenn die sowas erlauben würde.
Gretchen Dutschke erinnert sich an ihre erste Nacht mit Rudi Dutschke. 1964 war das. Sie war aus den USA gekommen, Rudi aus der DDR geflohen. Damals galt noch der Kuppelparagraf. Er machte jeden Vermieter zum Aufpasser. Denn wer nicht ehelichen Sex unter seinem Dach nur zuließ, der konnte bestraft werden. Aber in jener Nacht waren Rudi Dutschkes Vermieter nicht da.
Die Leute waren weg im Ferien. Also das Haus war nur von den drei jungen Männern bewohnt. Und dann kam ich, da war niemand außer die Männer, die das sehen könnte. Und die anderen beiden aber fanden das schon komisch. Und dann war ich mit Rudi. Aber mitten in der Nacht war es plötzlich ganz hell. Und ich gucke und ich sehe, dass die Tür brennt.
Jede große Liebe beginnt mit einer verrückten Geschichte. Und fast jeder hat auch eine Geschichte über einen verrückten Mitbewohner zu erzählen. Bei Gretchen und Rudi Dutschke treffen sich diese beiden Geschichten. Denn die Tür zu Rudis Zimmer, die hatten die Mitbewohner in Brand gesteckt.
Da war ein riesiges Feuer und ich habe gleich geschrien natürlich. Rudi nahm die Decke vom Bett und hat das rausgemacht, aber die Tür war schon verbrannt. Und dann hat Rudi einfach geschimpft. Er sagte, er hätte uns töten können. Das war ein riesiges Feuer. Die haben einfach mit Absicht dieses Feuer gemacht, weil die verrückt waren. Was kann man anders sagen? Ich glaube, das war ein Jungstreich oder so. Ein Jugendstreich oder was nennt man das? Wo die überhaupt nicht nachgedacht haben, was die Folge davon hätte sein können.
Ich muss Revolution machen. Ein Spaziergang mit Gretchen Dutschke. Feature von Thomas Palzer.
Niemand steht so sehr für die Chiffre 68 wie Gretchen und Rudi Dutschke. Dutschke als deutscher Che Guevara ist der Wortführer der Studentenbewegung. Gretchen die Frau an seiner Seite. Gretchen Dutschke ist in Oak Park in Illinois als Gretchen Klotz geboren. 1942, kurz nach dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg. Gerade hat sie die Summa ihres Lebens als Buch veröffentlicht, 1968, worauf wir stolz sein dürfen.
Rudi und ich waren seit 1964 zusammen. Als seine Frau war ich aktiver Teil seines Lebens und damit auch seiner Gedanken, Diskussionen und Ideale. Auch wenn wir Frauen es tatsächlich nicht leicht hatten mit den kampfbereiten Genossen, so waren wir doch mehr als das nette Begleitpersonal, auf das viele Historiker uns bis heute reduzieren.
Es ist ein eiskalter Tag im März, der kälteste des Jahres, als ich Gretchen Dutschke von ihrem Berliner Zuhause abhole, um mit ihr zu unserem Spaziergang aufzubrechen. Sie hat sich dick eingemummelt, 5 Hosen übereinander, erzählt sie mir. Dazu eine weiße Mütze aus Kunstfell mit Ohrenschützern, die eigentlich nur ihre wachen Augen und ihr breites Lächeln freilässt. Dieses Lächeln wird Gretchen Dutschke die ganze Zeit nicht verlieren, auch wenn wir über viele schmerzliche Ereignisse reden werden. Wir gehen heute die wichtigsten Stationen ihres ereignisreichen Lebens an der Seite von Rudi Dutschke ab. Wir gehen zur Freien Universität, wo mit den ersten Sit-ins und Teach-ins die 68er-Revolte begann. Wir gehen zu dem Ort, wo Gretchen vom Attentat auf ihren Mann Rudi erfuhr. Wir werden darüber reden, was das damals für ein Deutschland war, in dem ein paar Studenten mit langen Haaren und Idealen von Frieden und Freiheit so viel Unverständnis und sogar Hass auf sich zogen. Und wir werden über die Rolle der Frauen in dieser Bewegung reden. All das hat Gretchen Dutschke hautnah miterlebt. Bei diesem Spaziergang werden wir versuchen, diese bedeutende Zeitenwende in der deutschen Nachkriegsgeschichte besser zu verstehen. 68 ist eine Chiffre, denn danach ist die Bonner Republik nicht mehr dieselbe wie zuvor. Weil es kurz vor Ostern ist, muss ich an den Osterspaziergang von Gretchen und Faust in Goethes Drama denken. Und der Zeitpunkt erinnert mich auch an die großen Ostermärsche der Friedensbewegung in den 80er Jahren. Auch so eine Protestbewegung, die ohne die 68er undenkbar gewesen wäre. Und schließlich war es auch an einem grünen Donnerstag, als das Attentat auf ihren Mann Rudi verübt wurde, aber dazu später mehr. Erstmal gehen wir zum Steinplatz, mitten im Zentrum des alten West-Berlin, nahe am Bahnhof Zoo und nahe an der Technischen Universität. Hier haben sich Gretchen und Rudi zum ersten Mal gesehen, in einem Café, das heute noch existiert. Damals war das Café Treff für Existenzialisten, Beatniks, Gammler. Hier befand sich die Filmbühne, das erste Programmkino Deutschlands. Heute wird es von Studenten, Geschäftsleuten und Touristen gleichermaßen angesteuert. Frau Dutschke, wir sitzen jetzt in dem Café, in dem Sie vor 54 Jahren Rudi Dutschke getroffen haben.
Okay, der Café ist noch hier. Sieht ein bisschen anders aus, aber es liegt immer noch am Steinplatz. Steinplatz sieht auch ein bisschen anders aus. Die ganzen Bäume sind weg. Aber ja, dieser Ort ist der Ort, wo es gewesen war. Es war draußen und es war sehr voll. Und dann habe ich gedacht, wo um Gottes Willen kann ich hinsetzen. Ich sah erstmal keinen freien Platz, aber dann sah ich einen freien Platz und habe ich mich hingesetzt. Und da saß ich eben neben einem Mann. Der hatte vor sich einen riesigen Haufen Bücher. Und zwar, die waren polnische Bücher. Und das war Rudi, nicht? Und dann, er merkte, dass ich kam aus einem anderen Land. Und ich habe dann auch erzählt, dass ich aus den USA kam. Und dann fragte ich ihn, ob er polnisch war. Er sagte, nein, er wäre nicht polnisch, er versuche polnisch zu lernen, damit er die Bücher lesen kann. Ja, und dann haben wir über alles Mögliche, ich weiß nicht, was noch geredet, aber da waren wir dann einige Stunden und dann wurde es später und dann haben die ganzen Leute gesagt, na, was machen wir nun jetzt? Und dann wurde es entschieden, ins Kino zu gehen. Es war dann inzwischen ziemlich spät und die Leute wollten dann nach Hause gehen. Und dann war ich da und Rudi war da. Ein paar andere Leute hatten noch keine richtige Idee, wo die hingehen wollten. Und dann haben einige einfach zu Rudi und mir gesagt, ihr sollt zusammen zu Rudi gehen. Und zwar nicht zu mir, denn ich wohnte in einem schrecklichen Haus, wo die oberste Etage von den Bomben weggebombt waren, nie wieder repariert oder so. Ja, dann bin ich ja mit Woody nach Hause gegangen und so haben wir uns kennengelernt.
Wie ging es dann weiter? Haben Sie sich jeden Tag gesehen? Sind Sie viel ins Kino gegangen? Was haben Sie gemacht? Wie ging es weiter in der ersten Zeit?
Naja, auf jeden Fall bin ich mit Woody hin zu die subversive Aktion. Das war eine kleine Gruppe von linken Leuten, die sich getroffen haben und einfach meistens über Theorien auf Frankfurter Schule, besonders waren die sehr interessiert. Aber die haben auch schon ein paar Aktionen gemacht, also war schon politisch ein bisschen anti-autoritär auf jeden Fall. Und da bin ich hingegangen mit Woody. Aber verstehen, also das war ganz am Anfang, wo sie ihre intellektuellen Sprache da losging, da habe ich wenig verstanden.
1962 gründete Dieter Kunzelmann in München die Subversive Aktion, einen Ableger der Künstlergruppe Situationistische Internationale. Es geht der Gruppe darum, den Bürger zu erschrecken und in seiner Ruhe aufzustören. Ehe und Intimität gelten als Mittel, um die Triebe zu unterdrücken. Vor dem theoretischen Hintergrund der Frankfurter Schule steht im Zentrum der subversiven Aktion die eigene Person und das Lustprinzip. Berühmt geworden ist Dieter Kunzelmanns Satz:
Ich habe Orgasmus-Schwierigkeiten und ich will, dass dies der Öffentlichkeit vermittelt werde.
Die subversiven Aktionen sind anfangs noch friedlich und ziehen wegen ihrer freien Sexualmoral viele Schüler und Studenten an, da diese darin ihr Recht auf eine eigene Lebenswelt verteidigt sehen. Rudi Dutschke hat eine Vorstellung von der Konfrontation, die noch kommen sollte. Und zumindest am Anfang kommen in dieser Vorstellung keine Frauen vor, auf jeden Fall keine festen Freundinnen. Wir fahren weiter zum Schöneberger Rathaus, wo früher der regierende Bürgermeister von West-Berlin seinen Amtssitz hatte, wo Kennedy seinen berühmten Satz »Ich bin ein Berliner« sagte und wo auch die Bühne war für die beginnende Protestkultur. Wir stehen jetzt vor dem Rathaus Schöneberg und hier wurde oft demonstriert.
Ja, es wurde also schon ab und zu demonstriert hier. Und zwar ein von den ersten, und zwar ich war nicht da, das war 65. Da hatte ich Woody schon kennengelernt, ich lernte ihn 64 kennen und bin ich aber, weil er sagte, er muss die Revolution machen und keine Frauen haben könnte, bin ich zurück in den USA.
Der russische Anarchist Sergei Nechayev habe einmal gesagt, dass der Revolutionär mit der Revolution verheiratet sei und es deshalb in dessen Leben keinen Platz gebe für eine Frau. Rudi begleitete mich noch zum Bahnhof Zoo, wo wir uns in den Armen lagen, bis der Zugschaffner die Türen schloss. Tief enttäuscht kehrte ich für 8 Monate nach Amerika zurück.
Also ich komme aus Chicago und da war ich zurück nach Chicago.
Und wann an der Universität?
Nein, ich hatte schon einen Bachelor zu der Zeit und wollte überlegen, was ich weitermachen. Ich wusste nicht ganz, ob ich Philosophie oder ob ich Architektur studieren sollte. Und da war diese Zeit, wo ich ja einfach überlegen wollte. Und ich wollte natürlich eigentlich zurück zu Woody. Ich habe ihn einfach ja geliebt. Deswegen habe ich ihm geschrieben und gefragt, ob ich zurückkommen durfte. Ich kriegte dann ja ein paar Monate später dann einen Brief, wo er sagte, ich dürfte zurückkommen. Ja, dann bin ich auch zurückgegangen.
Aber Sie schreiben sehr schön, dass das nicht gerade eine Liebeserklärung war, was Rudi Dutschke Ihnen geschrieben hat.
Naja, das kann man vielleicht nicht sagen. Aber auf jeden Fall war es seine Weise zu sagen, okay, komm wieder, wir machen was.
Rudi Dutschke und Sie, haben Sie ab und zu telefoniert?
Nein, nicht von den USA, das war zu teuer damals, das konnte man nicht.
Und sich geschrieben?
Geschrieben, ja. Ja, das war das Normale damals.
Und was haben Sie zum Beispiel geschrieben?
Oh, das erinnere ich, die Briefe sind nicht erhalten, ich weiß es nicht.
Wie alt waren Sie da?
65 bin ich zurückgekommen, also ich war 22.
Wenn Sie an sich als 22-Jährige zurückdenken, was waren Sie für eine junge Frau?
Oh, ich war sehr neugierig, ich wollte die Welt sehen. Ich hatte ja schon Philosophie studiert und dachte, Ich habe mich als Existenzialist bezeichnet, würde ich sagen. Auch als Beatnik, das habe ich Gedichte geschrieben, die auch andere Leute sagen, das sind Beatnik-Gedichte und so. Also.
Eine junge amerikanische Studentin, frisch verliebt in einen Deutschen, der nicht so ganz gezogen hat, wie Sie sich das vorgestellt haben.
Nee, also was vorstellen habe ich eigentlich gar nicht. Also es war ein Experiment eher vielleicht.
Mit dem Vorbild Beauvoir Sartre?
Ich glaube, ich habe kein Vorbild im Sinne gehabt. Ich habe nur gedacht, das wäre richtig so. Das wollte ich.
Ist ja auch sehr mutig. Ein Mann, den kannten Sie wie viele Tage?
Ja, vielleicht 2 Monate oder vielleicht sogar 3 Monate. Ich weiß nicht mehr.
Aber Sie wussten, dass Sie ihn lieben und dass Sie zurückkommen würden, wenn er sagt, okay.
Ja, genau.
Das ist mutig.
Naja, vielleicht.
Und Sie bereuen es auch nicht?
Nein.
Wir laufen vom Schöneberger Rathaus in Richtung U-Bahn. Weiter geht es auf unserem Spaziergang auf den Spuren von Gretchen Dutschkes Leben und der 68er Studentenrevolte. Unsere nächste Station ist der Stadtteil Dahlem. An der Freien Uni in Dahlem finden die ersten Sit-ins und Teach-ins Berlins statt. Dort haben Gretchen und Rudi eine Zeit lang gewohnt und dort liegt Rudi Dutschke auch begraben. Aber erstmal müssen wir noch Batterien kaufen. Die Kälte setzt dem Aufnahmegerät zu. Im U-Bahn-Bahnhof gibt es einen Discounter. In der Schlange vor der Kasse frage ich Gretchen Dutschke, wie sich das Deutschland von heute unterscheidet von dem Land, in das sie Anfang der 60er Jahre aus Amerika gekommen ist.
Es war natürlich viel ärmer. Also es war immer noch eine Menge kaputt, noch vom Zweiten Weltkrieg. Da sah man Gebäude, die die oberste Etage fehlten. Oder man sah so diese Löcher in den Häusern, wo angeschossen waren und solche Dinge. Wo ich gewohnt habe, gab es zum Beispiel kein heißes Wasser. Man musste mit diesen Kohlendingen, diese Bricks, alles heiß machen. In der einen von den Wohnungen, wo ich dann mit Rudi am Anfang gewohnt habe, war es so kalt, dass wenn man nicht direkt neben dem Kachelofen lehnte, dann ein bisschen weiter weg, fror das Wasser schon zu Eis. Ja, es war wirklich wahnsinnig.
Ich meine, Sie als Amerikanerin, wenn Sie mit Dollars hierher gekommen sind, waren Sie ja unglaublich reich. Was hat Sie überhaupt nach Deutschland gezogen?
Ja, ich wollte Deutsch lernen und einfach die Welt sehen, weg von zu Hause und so. Ich meine, reich war ich auch nicht, weil ich eben gerade das Studium fertig hatte in den USA und keine Arbeit. Aber trotzdem, ich meine, man sah schon die Armut, nicht? Das war ein deutlicher Unterschied. Und meine Familie selbst in den USA war eine Mittelklasse-Familie. Wir hatten praktisch alles, was man braucht.
Und warum wollten Sie Deutsch lernen?
Ich hatte Philosophie schon studiert. Ich hatte meinen Bachelor und wollte weiter Philosophie studieren. Und dafür braucht man Deutsch, ganz einfach. Also ohne die deutschen Philosophen zu lesen, kann man Philosophie nicht studieren.
Da sind also eine Amerikanerin, die in Deutschland Philosophie studieren will, und ein Deutscher, der aus der DDR stammt und dieses Land revolutionieren will. Und diese explosive Mischung einer besonderen deutsch-amerikanischen Freundschaft wird die ganze Bonner Republik in ihren Grundfesten erschüttern und verwandeln. Zu ihrem Besten verwandeln.
Das erste Buch, das mir Rudi in die Hand drückte, war ein Reklambändchen von Ernst Blochs Schrift »Thomas Münzer als Theologe der Revolution«. Leider verstand ich von dem Buch zunächst sehr wenig, weil mein Deutsch dafür noch nicht gut genug war. Aber Rudi war fest davon überzeugt, dass nur eine komplexe Sprache einer komplexen Wirklichkeit und ihren Problemen gerecht werden könne und man sich darin schulen müsse. Ich versuchte ihm klarzumachen, dass seine Ansprüche und sein Niveau passend seien für Uniseminare, eine breitere Masse aber damit sicher nicht zu erreichen sei.
Es stimmt, der Jargon von Rudi Dutschke und den anderen Studentenrevolutionären kommt uns heute seltsam vor, verkopft und undurchdringlich. Aber die Studenten mussten sich die Sprache ja auch erst erfinden, mit der sie etwas ausdrücken wollten, was bis dahin so noch nie ausgedrückt worden war. Woher die Worte nehmen, mit denen sich das herrschende System kritisieren und hinterfragen ließ, ohne es mit den gängigen Worten und Begriffen immer nur zu bekräftigen.
Wir bitten um Ihr Verständnis. Dear passengers,
Wir fahren mit der U-Bahn nach Dahlem und gehen zum sogenannten Henry-Ford-Bau der Freien Universität Berlin. Der Henry-Ford-Bau ist im Stil der neuen Sachlichkeit gebaut und in seinem Glas spiegelt sich gewissermaßen die Bonner Republik in den 60ern architektonisch wider. Der Henry-Ford-Bau nimmt eine zentrale Rolle während der Studentenrevolution ein. Hier finden die Sit-ins und Teach-ins zum Vietnamkrieg statt. Hier im Audimax lesen der Philosoph Herbert Marcuse, der evangelische Theologe Helmut Bollwitzer und es reden Dutschke und die Wortführer des SDS, des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds und mobilisieren die Studenten. Der Henry-Ford-Bau, so kann man sagen, ist die Wiege von 68.
Der in Kalifornien lebende Philosoph Herbert Marcuse, Emigrant aus Nazi-Deutschland, lieferte in seinem 1964 erschienenen Buch »Der eindimensionale Mensch«, das zu einer Bibel der Bewegung werden sollte, die zentrale Begründung für eine Revolte gegen die westliche Konsumgesellschaft. Ihre Produktivität zerstört die freie Entwicklung der menschlichen Bedürfnisse und Anlagen. Ihr Friede wird durch die beständige Kriegsdrohung aufrechterhalten. Ihr Wachstum hängt ab von der Unterdrückung der realen Möglichkeiten, den Kampf ums Dasein zu befrieden. Die alles beherrschende technologische Rationalität, so Marcuse, habe geradezu totalitäre Züge angenommen, während der größte Teil der Gesellschaft durch Massenkonsum und politische wie mediale Manipulation unter Kontrolle gehalten, gleichsam ruhig gestellt werde.
Wir sind jetzt in der Henry-Ford-Bau und oben hängen Bilder von Leuten, die irgendwas mit dieser Universität etwas zu tun haben. Und da ist auch ein Bild von Rudi da.
Was hatte Rudi hier mit der Universität?
Also in diesem Raum, das war, wo viele Sit-ins waren.
Also das war überhaupt das erste Sit-in in Deutschland, was es hier gegeben hat.
Das war hier und zwar auch in diesem Raum, nicht? Und der Audimax war...
Hier ist so ein prägnanter Vorfall gewesen.
Naja, da waren verschiedene. Also zum Beispiel nach dem Mord an Benno Unesorg, dann kamen Leute einfach hier.
Wie oft waren Sie hier?
Naja, also wie viele Sit-ins hier gegeben hat, erinnere ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall erinnere ich, dass man saß hier. Und dann kam die Polizei, erstmal saß lange. Es gab so diese Sit-in und dann ein Teach-in. So Rudi stand hier auf der Treppe und hat geredet und haben andere Leute auch geredet. Ja, und dann kam die Polizei und alle Leute saßen hin und dann haben die Polizei die Leute rausgeschleppt und dann kamen sie durch die andere Tür wieder rein, sodass es ewig gedauert hat, bis die alle reinkriegen konnte.
Was heißt erst was Sit-in und dann Teach-in? Was war Teach-in?
Ja, also der Sit-in war bar hinzukommen, sitzen. Nicht einfach so mehr oder weniger diese Räumlichkeiten in Besitz zu nehmen.
Und den Betrieb aufzuhalten.
Und die Betriebe aufzuhalten, ja. Also den Teach-in, dann ging das so, dass man auch geredet hat und mit den Leuten geredet, Dialog mit allen Leuten, die dabei waren.
Und haben Sie auch mitdiskutiert eigentlich?
Nein.
Wegen Ihrer Sprache, weil Sie sich dessen nicht sicher waren?
Ich war unsicher mit der Sprache und ich war nicht gut dazu. Vor 68, vor diesem Aufstand der Frauen, waren sehr wenige Frauen, die überhaupt was geredet hat. Es gab vielleicht ein paar, die gut dazu waren, aber sehr wenig, würde ich sagen.
Überhaupt, die Frauen in der 68er-Bewegung spielen eine interessante Rolle, weil die Studenten selber eigentlich, was ihr Verhältnis zu Frauen anbelangt hat, selber noch sozusagen ihre Väter nachgeahmt haben.
Also ich denke, dass für die Männer war das ein großer Lernprozess, die viele Jahre dauert und am Anfang hat es gar nicht angefangen. Also ich denke, erst waren diese Männer ziemlich geschockt, als die Frauen die Tomaten geschmissen haben. Nicht? Dann haben die es vielleicht nicht mal verstanden, haben viele einfach das abgelehnt und protestiert dagegen.
'68 und die Frauen, das ist ein Thema für sich. Natürlich liegt der Ausgang der deutschen Frauenbewegung in 68, aber zunächst verhielten sich die Genossen gegenüber ihren Mitgenossinnen nicht viel anders als ihre Väter gegenüber ihren Müttern. Im September 1968 auf der 23. Delegiertenkonferenz des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes SDS in Frankfurt bewirft die Genossin Heike Sander im Anschluss an ihre Rede zum Aktionsrat zur Befreiung der Frauen die SDS-Autoritäten mit Tomaten. Darunter auch der Kommune 1 Mitbegründer Dieter Kunzelmann. Für die männlichen Genossen ein Skandal. Der sogenannte Weiberrat wird gegründet und aus ihm geht dann die Frauenbewegung hervor.
Während draußen also die Weltrevolution wartete, regierte drinnen, im Reich der Gardinen, noch Mutti. Oder versuchte es zumindest. Die Kommune 1 und erst recht all die Wohngemeinschaften, die ihr folgten, waren also eine Antwort auf die Autorität kleinbürgerliches Spießertum, das nach Krieg, Zerstörung und Wiederaufbau wie selbstverständlich auch wieder den Ton angeben wollte. Unter Kunzelmanns Regie wurde schon längst in antibürgerlicher Absicht versucht, Rudis Verhältnis zu mir zu zerstören. Dieter befahl seinen beiden Freundinnen Dagmar und Marion, mit der er bereits ein Kind hatte, Rudi zu verführen.
Nein, eine Verschwörung war das nicht, sondern das war Dieter Kunzelmann, der einfach diese Kommune 1, die Motor dafür war. Und es gefiel ihm nicht, dass Rudi und ich so ein enges Verhältnis hatte. Er fand, dass man einfach mit allen denen schlafen soll, die man Lust hat, wenn man ein Mann war. Bei den Frauen sollten die dann einfach Ja sagen. Und was natürlich bei manchen Frauen kein Glück hervorgerufen hat, denn sie wollten nicht. Das war schon ein Problem, nicht, mit der Kommune 1. Für Kunzelmann war das Wesentliche, also dass man sich selbst ändern sollte, und zwar seine ganze bürgerliche Vergangenheit sollte zerstört werden. Und dann sollte irgendwas seinen Platz nehmen, was natürlich unsicher war. Aber wir sahen das anders aus, dass man natürlich sich selbst entwickeln soll, aber es soll im Verhältnis sein mit dem, was man in der Gesellschaft gemacht hat. Also wir wollten nicht von der Gesellschaft abtrennen, sondern immer ja, im Dialog bleiben und versuchen, die Menschen zu überzeugen.
'68 haben Rudi Dutschke und seine Mitstreiter mit ihren Protesten die Bevölkerung irritiert, die nicht verstanden hat, warum sich die Studenten auflehnten. Heute hängt das Foto Dutschkes zusammen mit denen von Direktoren und Professoren von der Decke. Ein paar Straßen hinter der FU liegt ein Viertel, in dem damals viele Professoren gewohnt haben. Auch der Professor der evangelischen Theologie, Helmut Gollwitzer, hat hier sein Haus gehabt. Gollwitzer besaß große Sympathien für die Studentenbewegung, war eng mit Gretchen und Rudi Dutschke befreundet und später der Seelsorger der RAF-Terroristin Ulrike Meinhof.
Also, wir sind jetzt hier an dem Haus von Professor Gollwitzer, der eine wichtige Rolle gespielt hat in ihrem und Rudis Leben.
Natürlich, Gollwitzer war mein Theologieprofessor. Aber 68, da fing an sehr viel Aggression gegen uns und wir hatten ein kleines Baby, wohnten erst in dem SDS-Haus.
Von wem ging die Aggression eigentlich aus?
Ja, die Aggression ging von Bevölkerung in Berlin, von Leuten, die gegen diese Bewegung waren, die auch angeheizt waren durch die Springer-Presse und durch andere Presse. Und wir hatten viele Drohungen gekriegt, also Schmierereien an der Eingang von unser Haus und Scheiße reingeschmissen in dem Eingang und solche Dinge. Gollwitzer und seine Frau Brigitte, die sollten für ein Jahr oder ein halbes Jahr nach den USA, wo Gollwitzer dann dort unterrichten sollte. Und dadurch war Platz in dem Haus.
Viele Menschen in Deutschland verstanden damals nicht, was die Studentenbewegung eigentlich wollte. Eine kleine Minderheit reagierte sogar mit Aggressionen und Gewalt. Die Aggressionen kulminierten am 2. Juni 1967. Am Rande einer Demonstration gegen den Besuch des Schahs wurde der Student Benno Ohnesorg von dem Polizisten Karl-Heinz Kurras absichtlich aus nächster Nähe erschossen. Später stellte sich heraus, dass Kurras DDR-Agent war. Es gibt zwar keine Beweise dafür, dass er von der Stasi einen direkten Mordauftrag bekommen hatte. Trotzdem, seine Tat und vor allem sein Freispruch trugen dazu bei, dass sich die Studentenbewegung weiter radikalisiert. Manche halten den Mord an Benno Ohnesorg für den eigentlichen Beginn von 68. Doch leider sollte das nicht der einzige Anschlag auf die Studentenbewegung bleiben. Gretchen Dutschke erinnert sich an den 11. April 1968.
In der Zeit, als wir hier wohnten, dann war José, also unser Baby, erkältet. Rudi wollte dann Nasentropfen holen für ihn und gleichzeitig sollte er zum SDS-Zentrum, um mit Stefan auszutreffen über einen Artikel über Prag für die Konkret. Und ich war hier natürlich mit Hosea und dann irgendwann da am Nachmittag kriege ich furchtbar Bauchschmerzen. Und erstmal dachte ich nicht so viel, aber allmählich dachte ich, es ist schon komisch, dass Rudi nicht nach Hause kommt. Und dann kam Gaston Salvatore, ein sehr engen Freund von Rudi. Und er sagte, er sollte Rudi abholen. Die wollten irgendwo hingehen und Rudi war natürlich nicht da.
Es ist nahezu mythisch. Ein paar Kilometer von Dahlem entfernt ist Rudi Dutschke auf dem Weg zur Apotheke, in der er für seinen Sohn Hosea Nasentropfen besorgen will. Die Apotheke liegt direkt neben dem Berliner SDS-Büro. Knapp 100 Meter vor seinem Ziel wird Dutschke von einem Fremden angesprochen. Der Fremde heißt Josef Erwin Bachmann, ist 23 Jahre alt, hat Kontakte zur rechtsextremen Szene und eine große Wut auf Kommunisten. Bachmann fragt ihn, ob er Rudi Dutschke sei. Als dieser bejaht, zieht Bachmann eine Waffe und schießt aus nächster Nähe dreimal auf Rudi. Zu Hause bekommt Gretchen im selben Augenblick furchtbare Bauchschmerzen.
Ich hatte zu der Zeitpunkt schon, da war schon ein Anruf von irgendjemand, der sagte, Rudi wäre tot. Und ich habe gedacht, das sind Quatsch. Also ich habe es einfach nicht geglaubt. Aber ich habe das Gaston erzählt. Und diese Person hat, glaube ich, wieder angerufen. Und Gaston nahm den Telefon diesmal und hat mit der Person geredet und meinte, er sollte dann schon die Polizei angerufen, was er getan hat. Und die Polizei hat dann gesagt, dass Rudi tot wäre, was mich natürlich, ich habe nur geschrien. Aber Gaston war ein bisschen mehr klar im Kopf und hat dann rausgekriegt, dass Rudi nicht tot war, sondern im Krankenhaus. Und dann, ja, Gaston hat ein Auto, dann sind wir hingefahren, also zum Krankenhaus.
Wie war das? Als Sie angekommen sind, wie ist das weitergegangen?
Ja, als wir am Krankenhaus angekommen sind, haben viel mehr Leute davon gewusst. Mehr. Es ist komisch, dass sie ja schon offenbar schneller als wir gewusst haben. Das war total voll, also wir konnten gar nicht reinkommen, weil so viele Menschen da waren. Aber dann haben wir die Polizei, die auch da waren, gesagt, dass ich die Frau von Rudi Dutschke wäre, ob die uns vielleicht helfen könnte, reinzukommen. Das haben die dann gemacht. Und dann kam der Arzt und hat erzählt, dass Rudi von 3 Kugeln getroffen war und 2 in dem Kopf. Und dass er jetzt operieren wollte, um die Kugeln rauszuholen. Und er sagte, er wusste nicht, also Rudi wäre unbewusst und er wusste nicht, ob er diese Operation überleben würde. Und wenn, dann wusste er nicht, ob Rudi überhaupt ein Gehirn nachher, also ob er überhaupt denken konnte.
Wie lange hat es gedauert, bis Sie mit Rudi sprechen konnten, bis Sie ihn sehen konnten?
Ja, so am nächsten Tag war er noch bewusstlos. Aber der Tag danach, dann haben sie im Krankenhaus gesagt, dass er aufgewacht war und wir könnten hinkommen. Und dann bin ich hingegangen und erstmal lag er da und er war total zu. Also es sah aus wie ein weißer Mummi. Man sah praktisch gar nichts außer diese Binde. Aber da war ein kleiner offener Platz für seine Augen und vermutlich auch für seinen Mund. Als der Arzt sagte, deine Frau ist hier, ist er raufgesprungen, also nicht aus dem Bett, aber hoch und hat geschaut. Und dann hat er mich gesehen und dann hat der Arzt gefragt, wer ist das? Dann hat er gesagt, meine Frau. Ja, und dann hat man natürlich gewusst, dass er reden konnte und dass er Menschen erkennen konnte.
und das schon also eine Möglichkeit wäre, dass er erholen könnte. Nicht? Das war eine große Hoffnung für uns.
Hat Uli oder Sie jemals den Attentäter besucht?
Nein, nein. Aber Uli hat dem 2 Briefe geschrieben, ja.
Und was hat er da geschrieben, wissen Sie das?
Naja, dass er ihm vergeben wurde für das, was er getan hat und hofft, dass er sehen könnte, dass seine schlechte Situation nicht sein Schuld wäre, sondern dass da gesellschaftliche Probleme war und dass er hoffentlich das alles lernen würde und am Ende wieder auf unsere Seite kommen würde und so. Und dann hat der Bachmann geantwortet und gesagt, es tut ihm leid, dass er Woody das angetan hatte. Und ich weiß nicht, was er noch geschrieben hat, aber auf jeden Fall hat es ihm offenbar wirklich leid getan, denn vielleicht viele Menschen denken, dass es vielleicht, dass er bemerkt hat, er einen wahnsinnigen Fehler gemacht hat und deshalb Selbstmord gemacht hat.
Mit dem Brief an Bachmann ist Rudi ja, schrammt er hart an einer Heiligengeschichte vorbei.
Naja, was soll man sagen?
Wir gehen weiter durch Dahlem, eine ruhige Gegend, überall Villen, Einzelhäuser, Gärten. Die Gegend hier ist wohlhabend. Unser Ziel ist die St. Annenkirche.
Ja, wir sind jetzt bei der Dahlemer Kirche. Also in dieser Kirche war Niemüller Pastor in der bekennenden Kirche. Und nach Niemüller kam Gollwitzer aus Bar in diese Kirche. Wir stehen vor der Grab von Gollwitzer und er war mein Professor, als ich Theologie studiert habe. Und in dem ersten Sommer 1964 saß ich in einer Vorlesung von Gollwitzer, zufällig, ich kannte ihn nicht. Und dann habe ich Rudi davon erzählt und Rudi sagte, ja, er kennt Gollwitzer, findet ihn ganz gut. Und da ich ja Deutsch gerade lernte, habe ich ja wenig verstanden. Dann sagte Rudi, okay, komm mit. Er kam mit in den Vorlesungen von Gollwitzer und wir saßen dann immer zusammen. Dann haben wir es diskutiert, hat er mir natürlich ein bisschen erklärt, was ich nicht verstanden habe und so. Und dann später, ab 1966, habe ich bei Gollwitzer studiert.
Auf dem Friedhof der St. Annenkirche liegt auch Rudi Dutschke. Nach dem Anschlag muss Dutschke 2 schwere Gehirn-OPs über sich ergehen lassen. Danach ist er, der Sprachmensch, gezwungen, sich seine Sprache erst wieder mühsam zurückzuerobern. Dazu gehen die Dutschkes nach Rom in die Villa des Komponisten Hans-Werner Henze, der sie eingeladen hat. Anschließend ziehen Gretchen und Rudi Dutschke zusammen mit ihrem Sohn Hosea C. für eine Weile nach England. Am Ende landen sie aber in Dänemark, wo Rudi Dutschke, der inzwischen wieder aktiv an der gesellschaftlichen Diskussion in der Bundesrepublik teilnimmt, eine Stelle an der Universität Aarhus bekommen hat. Allerdings hat er ab und an epileptische Anfälle, Folge der Operationen. Zwar werden diese über die Jahre seltener, trotzdem ist es ein epileptischer Anfall, der ihn 1979 in der Badewanne überrascht und das Leben kostet.
Es war Heiligabend 1979. Ich bereitete eine Gans vor, stopfte sie mit Äpfeln, Sellerie, Gewürzen. Rudi ging ins Badezimmer. Als die Gans im Ofen lag, dachte ich, Rudi müsste nun eigentlich fertig sein. Ich öffnete die Tür zum Bad und sah, dass er leblos in der Wanne lag. Ich schrie und im selben Augenblick zog ich ihn aus dem Wasser. Hosea versuchte, ihn wiederzubeleben. Vergeblich. Er war tot. Ertrunken nach einem der inzwischen seltener gewordenen epileptischen Anfälle, Folge des Attentats gut 10 Jahre zuvor. Er wurde 39 Jahre alt. 10 Jahre später hätte er den Fall der Berliner Mauer erlebt.
Also bei dieser Kirche waren viele Leute von der bekennenden Kirche und was viele gemacht haben, war, dass sie Juden versteckt haben. Da sieht man verschiedene Gräber von Leuten, die das gemacht haben. Das war Rudi, wir gehen jetzt zu Rudis Grab. Das ist rundherum. Also wie ich erinnere, aber sicher, ganz sicher bin ich nicht, als Rudi gestorben war, hatten wir natürlich keinen Platz für ihn. Und die Familie von Bonhoeffer hatten einen Grabplatz hier. Und Bonhoeffer war ja schon von den Nazis umgebracht und wurde woanders begraben. Und deswegen stand diesen Grab leer. Und dann haben sie das für Rudi gegeben.
Und wer hat das entschieden, dass Rudi Dutschke dort begraben werden konnte, in dem leeren Grab?
Das haben die Bonhoeffer-Familie einfach freigegeben für ihn. Also ganz sicher bin ich nicht. So erinnere ich es auf jeden Fall.
Ja. Und was ist eigentlich bekennende Kirche?
Die bekennende Kirche, das war in der Nazi-Zeit. Da hat Hitler versucht, die Kirche einfach zu bestimmen. Und zwar, dass es nach der Hitler-Ideologie alle Juden raus und alles Mögliche, nicht? Und dann gab es aber einige, die einfach nicht mitmachen wollten und haben versucht, eine Gegenkirche so zu machen. Das war die bekennende Kirche. Das haben dann viele Leute, die mit den Nazis nicht einverstanden sind, dann drin gegangen. Und manche wurden bestraft. Also Niemöller kam in Konzentrationslager. Gollwitzer wurde an der Front geschickt mit der Idee, dass er wahrscheinlich sterben würde, was nicht geschah. Kam aber in Gefangenschaft dann nach dem Krieg. Also das ist der Grab von Rudi. Man sieht, es sind immer Steine drauf. Ja. Das ist ein jüdischer Brauch. Und zuerst haben die das immer entfernt. Aber irgendwie sagten die, die behalten die Steine. Ja, da sind die dann. Die tun die einfach so. Aber es kommen immer neue. Warum die das machen, weiß ich nicht. Aber ich vermute, das sind Leute, die einfach ja, Sympathie finden.
Wenn Sie jetzt von heute aus an Rudi zurückdenken, was war das für ein Mensch? Hat sich das verändert im Laufe der Zeit, Ihr Eindruck von Rudi?
Ja, also ein bisschen hat es geändert. In dem Sinne, dass nach dem Attentat war es schon ein bisschen anders. Vorher hat er keine Angst, hat einfach gemacht, was er für richtig hielt. Überhaupt keine Zurückhaltung. Aber danach hat er Angst. Und das war schon sehr anders. Also ein Mensch, der völlig ohne Angst war, dann plötzlich, also ja, schon Angst hat, dass jemand ihm was Böses antun würde.
Er war hilfsbedürftiger, verwundet einfach.
Ja, also er wollte immer, dass ich dann dabei bin. Und das war vielleicht zum Teil, weil ich überhaupt sagen könnte, ja, dieser Mensch will dich nicht umbringen, der geht nur da oder der ist freundlich oder so. Also er glaubte, was ich sagte, was natürlich, weiß ich nicht, ob das richtig war. Aber er hatte dann nach dem Attentat auch Epilepsie gekriegt von dem vielen Gehirnzerstörung. Und das hatte er dann auch Angst davor und wollte gern, dass ich dabei bin, dass ich ihn irgendwie schützen könnte, weil er dann hat das Bewusstsein verloren.
Hat es Ihre Beziehung belastet?
Es war eine andere Beziehung, nicht? Also man musste sich dann fragen, ist das meine Aufgabe, ihm zu helfen, dass er wieder gesund wird? Er wollte natürlich wieder zu irgendeinem Zeitpunkt so gesund sein, dass er wieder in die Politik eintreten konnte. Das ist auch geschehen. Ja, dann war meine Aufgabe auch, ihn wieder dazu möglich zu bringen, dass er das tun würde und keine Angst haben, sondern einfach das tun, was er für richtig hielt. Okay, dann dachte ich, okay, das mache ich.
Der Tag der Beisetzung, wie war das? Waren hier sehr viele Menschen?
Ja, das war total voll, dieser Friedhof. Und auch, die waren auch draußen auf der Straße und auch, das waren sehr viele.
Was war das für ein Tag?
Kalt, aber so kalt wie heute nicht. Das ist ein Ehrengrab. Rudi Stutschke Grab ist ein Ehrengrab, ja.
Ist das von der Stadt Berlin?
Vielleicht steht es dran.
Aha, das wusste ich gar nicht, dass es das gibt, Ehrengräber, und dass die Städte das an wichtige Mitbürger verleihen.
Ja, anders muss man jede 20 Jahre 1.000 Euro oder gar, vielleicht sogar mehr bezahlen. Und das brauchen wir nicht, weil dann die Stadt übernimmt das. Und wenn man nicht bezahlt bei den anderen, dann werden sie auch weg. Das fand ich wirklich so. Ich war ein bisschen erschrocken, wenn ich davon gehört, dass sie das einfach wegschmeißen dann, wenn man nicht bezahlt. Aber jetzt wird das nicht geschehen. Und, ach ja, dieser Stein, das kam von Gegend um Luckenwalde. Das haben die Familie von Rudi gefunden. Das ist ein Findling. Und die haben das irgendwie, Gott weiß, wie sie das hier hingekriegt haben. Das war in der DDR-Zeit. Die mussten besondere Zulassung, also dass man überhaupt das rüberbringen könnte. Aber es ging auch in einer Weise. Also, ja.
Steine dürfen die Grenze passieren.
Ja, offenbar. Ja.
There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth.
Wir fahren zurück Richtung Zentrum, in das Café am Steinplatz, in dem sich Gretchen und Rudi Dutschke 1964 kennengelernt haben, was wir am Anfang der Sendung schon gehört haben. Wir kommen an der Deutschen Oper vorbei, da fällt Gretchen eine kleine Anekdote ein.
Also sie waren nicht mit Rudi so viel im Kino, aber in der Oper mal.
Ja, oder es war auf jeden Fall Theater und das war Romeo und Juliet. Und Rudi ist natürlich gleich eingeschlafen, aber dann ging das so irgendwann zwischen den, es war eine modernisierte Vorstellung und fingen die an plötzlich zu schreien, es lebe die Revolution, und dann ist Rudi ganz schnell aufgewacht, er sprang rauf, hat seine Faust hochgemacht und hat auch geschrien, es lebe die Revolution. Ja, und dann haben die ganzen Leute, die rundherum saßen, die waren sehr böse, haben fingen an zu meckern.
Rudi, der den Kampf der lateinamerikanischen Guerilleros gegen brutale Diktatoren bewunderte, nahm ein paar Jahre später erstmals den Kontakt zu afrikanischen Studenten auf und gründete noch etwas später eine Aktionsgruppe namens Viva Maria. Der Name war übernommen von Louis Malles gleichnamigem Spielfilm aus dem Jahr 1965. Ein Kultfilm über eine auf eigenwilligem Wege zum Erfolg gebrachte Revolution in einem fiktiven mittelamerikanischen Land. Die Teilnehmer des neu gegründeten Arbeitskreises waren unter anderem Studenten aus Lateinamerika und eine Amerikanerin, ich, die im Belly of the Beast repräsentativ für die Befreiungsbewegungen stehen sollte.
Was denken Sie überhaupt im Vergleich zu 68 über die heutige Zeit, auch im Hinblick auf AfD, den Rechtsruck in ganz Europa, ruht die Geschichte sozusagen die ganzen Errungenschaften wieder ein, dreht sich das Rad zurück. Wie ist Ihr Gefühl, auch für die Zukunft?
Ja, im Augenblick würde ich sagen, bin ich unsicher. Ich glaube, es kann beide Wege gehen. Ich meine, man sieht schon, zum Beispiel, wenn man in den USA im Augenblick guckt, mit diesen jungen Leuten, die gegen die Waffengesetze und dann allmählich doch breitere Kritik, ja, das fing schon an, vielleicht mit Bernie Sanders und so, wo die Kritik an der Gesellschaft schon sehr stark war und sehr, sehr intensiv. Also ich denke, es gibt schon eine kritische, denkende Jugend, die bereit ist, was zu tun. Und in Deutschland denke ich auch, dass es sie gibt. Also die sind vielleicht noch nicht so lautstark und haben sich wohl ja nicht so sehr organisiert und bestimmte Sachen, die sie zum Beispiel unternommen, wie in Hamburg mit dieser G20 und so, das war, glaube ich, sehr fehlerhaft. Das war nicht die richtige Möglichkeit für die Situation, die man heute hat, weil man muss erst mehr Leute erreichen mit einer Kritik an der Gesellschaft, die verständlich ist.
Was würden Sie heute an der Gesellschaft kritisieren? Vieles von dem, was 68 gefordert hat, ist ja eingetreten. Was halten Sie heute noch für wichtige Dinge im Hinblick darauf, die Gesellschaft sich ändern müsste?
Ja, also ich denke, was wir damals überhaupt keine Antwort dazu haben, war, wie so eine Wirtschaft funktionieren kann, damit keine Ausbeutung und Erniedrigung von Menschen stattfindet. Wir wussten, dass es so geschieht, also besonders in Bezug auf die Ersten Welt und der Dritte Welt. Aber wir haben keine Antwort damals gehabt.
das hat sich heute nicht geändert. Also die Ausbeutung von Menschen in einigen Ländern ist immer noch schlimmer. Erniedrigung von Menschen wird immer schlimmer. Kriege, also das sind Probleme, die wir heute haben, die auch damals gewesen waren. Und da müssen Antworten gefunden sein. Aber vielleicht noch auch ein sehr dringendes Problem ist natürlich die Umweltfrage. Und im Augenblick wird das nur schlimmer. Also damals hatten wir auch diese starken Kritik an Konsum. Das war ein Teil der Grund, dass wir überhaupt an Kommunen dachten, nicht? Weil man könnte dann den Konsum reduzieren. Aber das ist heute ein Problem. Und der Konsum wird natürlich gefordert, weil die Firmen, also die Industrie, will natürlich ihr Profit machen, nicht? Dann müssen sie ihre Werbung machen und so. Und Leute zwingen, Sachen zu kaufen, die sie gar nicht brauchen. Also ist es auf jeden Fall eine Wirtschaft, wie irrational ist. Und Antworten müssen gefunden werden. Ich glaube, das ist vielleicht die wichtigste Aufgabe für die jungen Leute heute.
Gretchen und Rudi Dutschke sind Ikonen der deutschen Nachkriegsgeschichte. In und an den beiden verdichtet sich ein Prozess, der von dem langen und zähen Weg erzählt, auf dem das Land der Verbrecher langsam zur Normalität zurückfindet und erst über diesen Weg, der ein Weg der Revolte ist, wirklich demokratisch wird. 68 ist die Chiffre für ein Lebensgefühl, das via Popmusik die ganze Welt erobert. Doch 1968 zugleich auch erheblich verdunkelt. Am 4. April kommt es in den USA zu einem tödlichen Attentat auf Martin Luther King. Zwei Tage zuvor, am 2. April 68, begehen Andreas Bader und Gudrun Enslin den Brandanschlag auf ein Frankfurter Kaufhaus, Gründungsakt der RAF, mit der Todestrip einer radikalisierten Szene beginnt. Im August beenden sowjetische Panzer den Prager Frühling. Und in der Bundesrepublik beginnt für die Überreste der Studentenrevolte der lange Weg in die parlamentarische Opposition.
Ich muss Revolution machen. Ein Spaziergang mit Gretchen Dutschke. Feature von Thomas Palzer. Sprecher Katja Schild und der Autor. Aufnahme Florian Fricke. Ton und Technik Susanne Harasim. Regie Rainer Schaller. Redaktion Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.
Es war der 50. Jahrestag der 68er Revolte, als Thomas Palzer mit Gretchen Dutschke-Klotz durch Berlin spaziert ist. In diesem Jahr, am 3. März, ist sie 80 Jahre alt geworden. Wenn Sie keine Folge vom Radio-Feature mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast. Das geht unter bayern2.de/podcast oder in der ARD-Audiothek. Suchen Sie einfach nach Radio-Feature. Bis nächste Woche, Ihr Till Ottlitz.